haben uns bei Hanso Marie, dem Business Festival für glückliche Menschen, getroffen und für ein Interview im Nachgang verabredet. Jetzt hat es endlich geklappt. Lieber Jakob, schön, dass du da bist. Grüß dich.
Ja, cool, dass ich dabei sein kann. Grüß dich.
Seit Dezember 2018 gehörst du ja zum Organisationsteam von Fridays for Future in Deutschland. Wie ist aktuell dein Wohlbefinden? Bist du glücklich? Was ist deine Definition von persönlichem Glück?
Ich glaube, so glücklich sein kommt auch daher, dass man selbstbewusst mit dem, was man gerade macht, sagen kann, das bringt was, das bewegt was, das macht das Leben von allen Menschen irgendwie besser. Das muss nicht unbedingt, glaube ich, politischer Aktivismus sein, aber ich glaube, das muss schon was sein, wo man auch wirklich persönlichen Sinn drin sieht. Und das tue ich, glaube ich, gerade total in der Fridays for Future Bewegung. Ich habe das Gefühl, dass wir Politik echt in eine Richtung bewegen, die es vielleicht schafft, unsere Gesellschaft in Teilen zu retten, und das macht mich persönlich sehr glücklich. Aber irgendwo schwingt da natürlich auch immer ein bisschen Frustration mit. Also wir machen das jetzt seit fast ein Dreivierteljahr, und letztendlich hat es dann auch nur dazu gebracht, dass Leute reden und wir ganz viel zu sagen haben, aber so richtig Entscheidungen wurden deswegen ja noch nicht getroffen, und das frustriert mich dann persönlich auch manchmal ein bisschen. Aber grundsätzlich kann ich schon sagen, dass ich zumindest im Moment noch ein glücklicher Mensch bin damit.
Frustration gehört dann irgendwie anscheinend auch zum Leben dazu, um vielleicht auch irgendwie so ein bisschen den Motor zu halten, weiterzumachen. Ja. Dann den 6. September, in gut zwei Wochen, in genau zwei Wochen, 20. September, großer Tag. Ich habe vorhin gelesen, dass es 257 angemeldete Demonstrationen gibt in Städten in Deutschland. Wie sind so deine Gedanken, wenn du an den Tag denkst, der ja recht groß ist für euch, der eine große Bedeutung hat?
Ja, also ich finde das erstmal richtig krass. Ich habe die Zahl jetzt auch noch nicht gehört, was ich gehört habe, bei knapp 200. Richtig cool, dass es immer mehr werden, und man kann da ja auch auf unserer Website selber was organisieren, wenn man Bock hat. Ich habe das Gefühl, dass dieser Tag voll so eine Abbiegung ist, und ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Also, weil was viele, glaube ich, noch nicht im Blick haben, ist, dass in diesem Tag nicht nur alle streiken können und alle demonstrieren können, sondern an diesem Tag trifft sich auch das Klimakabinett zum letzten Mal, von dem ich persönlich von Anfang an schon nicht super viel gehalten habe, aber letztendlich ist es jetzt das Gremium geworden, was entscheidet, wie es weitergeht mit der Klimapolitik in Deutschland. Und tatsächlich wird dann auch an diesem Tag verkündet, was jetzt die Bundesregierung in nächster Zeit plant, in Sachen Klima zu machen. Und ich und auch viele Experten, mit denen ich da gesprochen habe, haben da totale Angst, dass das so ein Abgrund sein kann, dass da so Alibi-Geschichten gefahren werden, wie dass irgendwie die Bahntickets ein bisschen günstiger werden, aber das große Ganze nicht wirklich angepackt wird, oder dass irgendwie sich für einen Emissionshandel entschieden wird, der erst in 3 Jahren Wirkung zeigt und so weiter und so weiter. Und dann Menschen denken, ja, wir haben jetzt ja was gemacht, finden wir gut. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig für so einen weiteren Erfolg von dem, was wir machen, dass einmal am 20. September alle auf die Straße gehen und eben nicht nur wieder die Schülerinnen und Schüler und ein paar Erwachsene, sondern dass sich niemand wirklich drückt, sondern alle, die meinen, dass wir jetzt effektiven Klimaschutz brauchen, alle, die uns in Zukunft gönnen, dass die mit uns auf die Straße gehen, und aber auch, dass es danach nicht abebbt, sondern dass wir sollten unsere wissenschaftlich nötigen Forderungen nicht erfüllt werden, dass wir dann weitermachen, bis die Bundesregierung handelt. Und das ist, glaube ich, ein total krasser Knackpunkt. Also ich habe Angst, dass da Alibi-Geschichten gefahren werden und eben dieser Protest nur durch Symbolpolitik ernst genommen wird. Und da hoffe ich, dass alle sehen, wenn das so ist, und dass alle auch dementsprechend weitermachen.
Mhm. Wie ist da dein Gespür, wenn du sagst, du hast Angst, dass dieses Bewusstsein, dass diese Änderung eben nicht irgendwann mal passieren soll, sondern eben jetzt, das ist ja das, wofür ihr auch oft eintretet und wofür du auch die Stimme erhebt, dass das eben sofort passieren muss. Ist dieses Bewusstsein irgendwie da oder vielleicht sogar auch ein gewisses Verständnis von eurer Seite, dass auf der anderen Seite gerade bei Politik irgendwie nicht sofort gehandelt werden kann? Gibt es da auch irgendwie Überlegungen oder ist das, das ist total, totaler Mist, es kann jetzt gehandelt werden?
Also einmal, glaube ich, auf so einer ganz persönlichen Ebene, wir leben alle super kurz und sind deswegen auch alle irgendwo ungeduldig, weil wenn Änderungen erst in 30 Jahren eintreten, dann habe ich auch nicht mehr viel davon, so mal, sage ich mal, bei so sozial oder bei sonstiger Politik. Aber bei Klimapolitik ist noch ein krasser Faktor zudem dazu, nämlich, dass wenn wir jetzt nicht handeln, dann kommen wir an Kipppunkte und an unwiederkehrbare Schäden, die sich selber verschlimmern klimatisch. Wenn gewisse Permafrostböden schmelzen, dann wird nämlich wieder zum Beispiel Methan freigesetzt und dann wird die Klimakrise noch schlimmer und dann schmilzt noch mehr und dann wird die Klimakrise noch schlimmer. Das ist dann irgendwann unaufhaltsam und deswegen dürfen diese Kipppunkte eben nicht erreicht werden. Deswegen habe ich ein bisschen Unverständnis, wenn Politikerinnen und Politiker dann irgendwie damit entgegnen, dass das nicht in den normalen Politikalltag passt. Aber ich habe irgendwo auch Verständnis, dass sich jetzt im letzten halben Jahr vielleicht nicht alles von um 180 Grad gedreht hat, aber im nächsten halben Jahr muss es das. Und das sehe ich im Moment noch nicht kommen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so das Maß. Ich weiß, das dauert, bis ein Gesetzesprozess verabschiedet ist, aber wenn dieser Gesetzesprozess noch nicht mal angestoßen ist bis jetzt, sondern im Moment nur im Kabinett geklüngelt wird, im Klimakabinett seit irgendwie 6 Monaten, dann habe ich dafür wiederum kein Verständnis. Also ich habe das Gefühl, dass es gerade nicht am Technischen scheitert, sondern so am gesetzgeberisch-technischen, sondern es scheitert eher daran, dass so der politische Wille fehlt und durch das bewusste Anstoßen von kleinen Debatten, sei es um Tempolimit oder sonst was, wird immer wieder Klimablockierern Raum gegeben. Und das ist, glaube ich, genau das, was Menschen, was viele aus der Wirtschaft, die jetzt irgendwie ihre Stahlindustrie erhalten wollen, dann auch irgendwo wollen, nämlich, dass wir uns an Kleinigkeiten aufhalten, damit wir nicht die große und ganze Klimapolitik fahren können, die aber letztendlich allen Menschen nützt.
Wenn du mit einem Politiker sprichst, dem gegenüber stehst, auf was für einer Ebene sprecht ihr dann miteinander? Also wie siehst du das, wenn du mit direkt face-to-face diskutierst?
Ich glaube, das liegt immer am Setting. Also ich hatte jetzt schon ein, zweimal die Möglichkeit, zu Politikerinnen und Politikern auch ohne irgendwie Kamera zu sprechen. Zum Beispiel nach einer Fernsehsendung, in der ich im Februar saß, habe ich mit Svenja Schulze nochmal länger gequatscht nach der Sendung. Und ich glaube, dass viele das auch gar nicht mal so meinen. Ich habe da eher das Gefühl, dass viele dann eher in ihren kleinen und in ihren Politikalltag gefangen sind irgendwo auch, einfach weil gewisse Dinge normalerweise nicht so laufen. Und
was ja noch viel schlimmer ist, ne? Also dass dieser Verwalt
ja voll
Kram eigentlich sowas blockt, ne? Furchtbar.
Ja, voll. Also ich glaube, ein riesiges Problem ist, dass man halt in so einer Routine gefangen ist, die vielleicht auch manchmal Sinn macht, wenn man sich Ruhe lassen muss für bestimmte Gesetzesprozesse und so weiter, aber die einfach in so einem Ausnahmezustand, in den wir gerade hineinlaufen, nicht mehr angemessen ist. Und ich glaube, das ist auch was ich im direkten Gespräch, wo es da nicht mehr um die kurze Schlagkräftigkeit geht, Politikerinnen und Politiker versuche zu vermitteln, nämlich, dass es gerade nicht der Zeitpunkt ist, um den eigenen Machterhalt zu kämpfen oder um Kleinigkeiten, sondern dass jetzt das große Ganze angepackt werden muss und dass dass sozusagen zwar die Angst nachvollziehbar ist, jetzt irgendwie zu weit zu gehen oder zu große Schritte zu gehen, und die man irgendwie politisch nicht mehr so gut korrigieren kann, aber die Angst müsste viel größer sein, jetzt eben nicht große Schritte zu gehen, weil in der Vergangenheit wurden keine kleinen Schritte gemacht und in der Vergangenheit wurde ganz viel verpennt und das muss jetzt aufgeholt werden. Und ich glaube, das ist was, was ich Politikerinnen und Politikern, aber auch anderen EntscheidungsträgerInnen immer wieder versuche, auf so einer persönlichen Ebene nahezulegen, dass es eben gerade der falsche Zeitpunkt ist für so klassische Politik, sondern wir jetzt, glaube ich, gerade Sprünge gehen müssen. Mhm. Und das kriegt man vielleicht so auch in so öffentlichen Debatten manchmal gar nicht so mit, weil da geht es dann eher darum, irgendwie Vorwürfe nach außen zu tragen oder darum, keine Ahnung, nochmal ein Thema nach außen zu tragen, was bisher nicht so besprochen wurde. Das machen wir ja auch. So auf so ganz persönlicher Ebene geht es vor allem darum zu vermitteln, dass wir jetzt gerade in einer Krise stecken und diese Krise ernst nehmen müssen.
Ja, mal Taktik beiseite gelassen und dann auf emotionaler und persönlicher Ebene kann man da, glaube ich, auch viel, viel mehr erreichen. Ich erinnere mich noch gut, dass du auf der Bühne bei Hans und Marie vor Marketing- und Agenturpublikum gesprochen hast. Und da hast du gesagt und auch direkt adressiert, ich war ja auch im Publikum, dass, ob wir tatsächlich glauben, dass ihr, also die Schülerbewegung, die Fridays for Future-Bewegung, alleine einen Wandel herbeiführen können, sondern dazu braucht es eben viele Menschen oder alle Menschen. Und ich habe so bei anderen beobachtet, aber auch bei mir, dass ich so gedacht habe, ja, du hast natürlich völlig recht, weil manchmal steht man irgendwie neben einem Thema oder ist so ein bisschen außen vor, findet das zwar gut und ist auch toll und wir wollen alle irgendwie grün werden, aber wir unterstützen das auch, aber irgendwie selber merkt man das irgendwie gar nicht, weil das noch gar nicht so im Fleisch und Blut übergegangen ist. Wie siehst du das, gerade wenn ihr natürlich, ihr seid aus einer Schülerbewegung entstanden, um es dann Erwachsenen zu erklären. Siehst du das ähnlich, dass man da erstmal irgendwie, dass die vielleicht irgendwie ein Brett vorm Kopf haben, dass man erstmal extrem bohren muss?
Ja, voll, aber so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch in der Zeit, wo ich mich vorher fürs Klima und für die Umwelt engagiert habe, vor Fridays for Future, dass ich immer so auch in meinem Umfeld von anderen Menschen aus meiner Klasse und so das Gefühl hatte, dass ich gar nicht so richtig durchdringe mit meinen Anliegen. Aber ich glaube, das Ding ist, dass wir halt so Klimaschutz und Umweltschutz, glaube ich, von so einer Milieugeschichte und von so einer, alle, die das Klima sind, tragen weite Hosen, dass wir die mit Fridays for Future, glaube ich, weg zu so einer Bewegung gemacht haben, wo alle fürs Klima sein können, auch die vielleicht noch Fleisch essen oder gerne auf Instagram posen. Das ist einfach, egal wer du bist, egal was du machst, du kannst dich gegen die Klimakrise bei Fridays for Future engagieren. Und ich glaube, dieser ganze Punkt ist noch nicht bei allen Erwachsenen angekommen. Also ich kenne das von ganz vielen, auch aus meinem Familien- und Bekanntenumfeld, dass viele dann so sind, so, ja, aber ich habe ja meinen Job und muss da so neutral sein, das ist ja auch, was die Kollegen denken und so weiter. Ich glaube, dass sich das gerade aber auch ganz doll verändert, indem verschiedene Berufsgruppen sagen, hey, wir sind fürs Klima und wir stehen da, also keine Ahnung, Pädagogen for Future, Farmers for Future, man muss sich noch nicht mal so nennen. Also zum Beispiel in Berlin habe ich auch schon gehört, dass da irgendwie Feuerwehrleute mitlaufen werden am 20. September und so weiter. Und ich finde das einfach ganz großartig, wie verschiedene Gruppierungen in unserer Gesellschaft sich Gedanken machen, was ihr Leben eigentlich mit der Klimakrise zu tun hat und wie sie politische Einfluss erheben können, weil jetzt geht es gerade irgendwie nicht mehr um Ökohosen und es geht auch nicht mehr irgendwie um Parteipolitik, sondern wir müssen, glaube ich, dieses Problem gemeinsam anpacken und deswegen haben wir auch eben diesen Aufruf gestartet, dass wir sagen, alles fürs Klima. Es ist scheißegal, was du sonst so machst, aber jetzt reißen wir uns alle zusammen und treten gegen die Klimakrise ein.
Ja, Berufsgruppen und Wirtschaft ist ein gutes Thema. Ich stelle mir vor, dass gerade wenn du jetzt irgendwie Pilot bist oder Flugbegleiter, Flugbegleiterin, und du kriegst irgendwie ständig nur zu hören, mittlerweile, ja, Fliegen ist echt scheiße fürs Klima, und dann wird dir vorgerechnet, was so ein Flug von München nach Berlin oder dann oder auch ein Langstreckenflug irgendwie von Stockholm nach New York, was das für CO2 Abgaben hat, und ist natürlich für die irgendwie auch nicht cool. Ich glaube auch, dass es da so ein paar gibt, die ja denken so, ja, Mann, ey, ich habe eigentlich diesen Beruf gewählt oder diesen Job gewählt, weil er mir Spaß macht und ich möchte anderen Menschen Kulturen zeigen oder schaffe ich, indem ich sie von A nach B bringe. Mir persönlich, ich weiß, dass das Fliegen gerade so Inlandsflüge irgendwie sollte man nicht machen, aber mir wird da ein bisschen zu sehr auch auf diese Flugbranche eingeschlagen. Ich würde mir wünschen, dass man da viel mehr nach Lösungen sucht, ne? Also wenn du zum Beispiel weißt, irgendwie ja, in 8 bis 10 Jahren gibt es irgendwie ein synthetisches Ersatzprodukt für Kerosin, dann ist das ja voll geil, ja, und dann kann wieder irgendwie jeder fliegen, so gefühlt, ne? Ich spreche da jetzt einfach mal von. Dann macht das ja voll Sinn. Und anstatt jetzt irgendwie immer, das ist mir auch irgendwie ein bisschen zu, das machen natürlich auch viele Medien, die dann einfach sensationslustig draufhauen, aber dass du natürlich irgendwie auch schaust, ja, wo sind denn die Lösungen und mit denen zusammenarbeiten, weil das sind ja jetzt keine schlechten Menschen, vielleicht engagieren die sich natürlich auch irgendwie für den Klimaschutz, aber es ist auch deren Job, wie du auch gesagt hast.
Ja, stimme ich dir voll zu. Ich glaube auch nicht, dass es da irgendwo zielführend ist, die Piloten verantwortlich zu machen oder die Menschen, die eben mal irgendwie aus beruflichen Gründen oder sonst was fliegen, aber zumal zum Beispiel Inlandsflüge letztendlich einen vernichtend geringen Anteil an den Verkehrsemissionen haben. Also ja, da kann man sich viel mehr über die ganze Summe der Autos auf der Straße aufregen. Aber das ist halt so ein Whataboutism. Am Ende geht es irgendwie ums große Ganze. Also es ist halt wichtig, in Flugverkehr Emissionen einzusparen, es ist wichtig, in der Landwirtschaft Emissionen einzusparen und noch viel wichtiger im Energiesektor. Aber so am Ende tragen wir alle zur Klimakrise bei. Jeder einzelne Mensch in Deutschland stößt mehr Emissionen aus, allein dadurch, dass er in Deutschland lebt, als wir es im Moment leisten können. Und dann auf die ein paar mehr ausstoßen, als Einzelpersonen einzuhacken, ist dann wirklich nicht zielführend. So, der Punkt ist, dass sich alles ändern muss. Und das bedeutet eben auch, dass sich die Flugwirtschaft ändern muss, aber es bedeutet auch, dass sich alles andere ändern muss. Und am Ende bringt es natürlich nicht, auf Einzelne einzuhacken, aber es bringt auch nichts, es bringt aber auch nichts zu sagen, in 20 Jahren haben wir ja Methanol-Treibstoff, da können wir jetzt ja weiter mit Kerosin ziehen. Ja, dieser Treibstoff ist noch nicht wirtschaftlich erfunden. Und weil er das noch nicht ist, können wir darauf jetzt auch noch nicht bauen. Und deswegen erstmal drastisch den Flugverkehr verringern. Aber da bringt es nichts, darauf auf die Einzelnen einzuhacken, die fliegen, sondern zum Beispiel erstmal im ersten Schritt Flugverkehr zu verteuern. Also viele große Firmen pendeln zum Beispiel immer, keine Ahnung, Frankfurt, New York, und die würden vermutlich weniger pendeln, wenn das doppelt so teuer wäre, und dann vielleicht ihre Gespräche über Online-Telefonkonferenzen machen und sich nur noch jeden zweiten Monat treffen. Und damit wäre dem Klima viel mehr geholfen, als wenn man jetzt auf der Person rumhackt, die einmal im Jahr ihre Großfamilie in der Karibik besucht, die da halt nun mal wohnt. Also das ist halt so, ich finde, es liegt immer an den Umständen, und deswegen ist, glaube ich, auch nicht unsere Forderung, Flüge zu verbieten, sondern unsere Forderung ist, Flüge teurer zu machen und so teuer zu machen, dass es nicht mehr rentabel ist für ein Unternehmen, ständig zwischen Frankfurt und New York zu pendeln, und dass es nicht mehr dass Inlandsflüge nicht mehr rentabel sind und dass es eben aber auch nicht mehr rentabel ist, weiterhin Kohle in die Kohle zu verbrennen. Ja. Deshalb an einzelnen Dingen aufhängen.
Ja, und ich glaube, deshalb müsste auch dieser Diskurs und die Kommunikation viel mehr stattfinden, und das ist auch das, was ihr fordert, indem man eben mit Unternehmen zum Beispiel, aber insgesamt mit der Wirtschaft sich an einen Tisch setzt und dann auch den Nachhaltigkeitsabteilungen in den Unternehmen dann mehr Gewicht gibt. Und aber genau das ist ja eben das Umdenken, was dann eben auch hoffentlich jetzt immer mehr stattfindet. Wenn man jetzt darauf eingeht, okay, wir haben Unternehmen, wir haben Organisationen, ist es denn auch so, dass ihr merkt, am Anfang wart ihr ja sicherlich auch irgendwie so, ja, ihr musstet euch Gehör verschaffen, was ihr gut gemacht habt und seid ja auch relativ schnell gewachsen. Aber dass solche auch mittlerweile auf euch zukommen und irgendwie Aktionen mit euch machen wollen, wird das auch irgendwie mehr? Beobachtest du das?
Ich beobachte das total, dass ein riesiges Interesse an uns gibt, aber auch mehr an, nicht nur an uns, sondern auch an uns als junge Generation. Also sowohl die Leute vom Jungen Rat in Kiel bekommen gefühlt mehr Gehör, als auch wir von Fridays for Future. Aber natürlich werden wir gerne zu Veranstaltungen eingeladen und gerne aber auch zum Dialog von allen möglichen Firmen und gesellschaftlichen Gruppen. Ich glaube, dass dadurch auch ein immer höheres Gewicht für die Klimaproblematik, aber auch für uns als junge Generation gibt. Das finde ich persönlich sehr cool.
Ja, cool. Wäre schön, wenn das einfach noch weitergeht. Warum ihr euch so schnell, warum ihr so schnell gewachsen seid und euch so organisieren könnt, ist das eben, dass ihr eben über WhatsApp zum Beispiel euch so schnell organisieren könnt? Ist das dann eben der Vorteil der jüngeren Generation, dass ihr so schnell über die sozialen Kanäle zusammenkommt und euch organisieren könnt?
Ja, also klar, das Medium irgendwie WhatsApp und andere Messenger und so weiter. Aber ich glaube, warum wir so schnell gewachsen sind, ist auch, weil glaube ich, schon immer so ein unterschwelliges Bewusstsein da war. Es gibt die Klimakrise. Wir sind davon am meisten betroffen. Warum lassen wir uns das eigentlich gefallen? Das war, glaube ich, da brauchte es bei vielen einfach nur noch einen Punkt. Und dadurch sind wir natürlich mit unseren Mitteln, die wir sonst auch benutzen für alles Mögliche. Also wir organisieren auch unsere Grillfeste über WhatsApp und unsere Partys und was auch immer. Dann war dann natürlich klar, dass wir da auch eine Gruppe machen, weil wir alles, unsere Generation irgendwie für alles eine Gruppe und einen Instagram-Kanal macht. und da war eher das Medium super naheliegend. Und die Sache ist, glaube ich, vor allem so schnell gewachsen, weil es eben einen Punkt gab.
Ja, cool. Wo wirst du denn am 20. September sein und mitlaufen?
Ich bin gerade tatsächlich am Umziehen, weil ich wahrscheinlich in Halle studieren werde und bin gerade so ein bisschen am Gucken, aber vermutlich werde ich auch in Berlin stehen, direkt da, wo eben gerade am 20. September das Klima verhandelt wird. Das ist mir, glaube ich, ein persönlich wichtiges Anliegen, da dann auch vor Ort zu sein. Aber die vergangenen Male war ich eigentlich immer in Kiel, weil ich da halt gewohnt habe und da mit meiner Schule gestreikt habe. Aber ich bin jetzt gerade fertig mit Abitur, deswegen bin ich so ein bisschen in die weite Welt hinaus.
Ja, auch cool. Vor allen Dingen bei Hans-Marie warst du und da hast du, glaube ich, haben die auch alle gratuliert, weil du eine Woche zuvor deine Abi-Prüfung bestanden hattest. Also richtig cool und Gratulation auch nochmal. Und im September, ich meine, ich glaube, das Semester geht ja eigentlich immer im Oktober los. Ne? Also können die in Halle ja noch ein bisschen.
Genau.
Deswegen habe ich noch ein bisschen Vorlauf. Darfst du das?
Ich werde Volkswirtschaftslehre studieren. Einfach, also ich weiß noch nicht so richtig, ob das jetzt so das ist, was ich zu Ende bringe, aber viele machen irgendwie ein Gap Year und so weiter. Und ich dachte, ich schaue mir das einfach mal an. Mich interessiert das irgendwie total, weil zumindest wie wir im Moment wirtschaften, geht das so nicht weiter, das ist nicht nachhaltig und deswegen interessiere ich mich auch sehr für nachhaltiges Wirtschaften und da ist es, glaube ich, ganz cool, mein Klimainteresse damit zu verbinden und deswegen schaue ich mir das mal an, mal sehen, ob das was für mich ist.
Genau, schaust dir an, mal reinschnuppern.
Bin da noch sehr verhalten.
Ja.
Genau, mal reinschnuppern, mal gucken, wie es ist.
Ja, ich glaube, wir brauchen solche Volkswirte.
Genau, da mache ich mir aber gar keinen Druck.
Nee, lass ruhig. Und ich glaube, die Professoren freuen sich dann auch auf dich und dein aufgewecktes Gemüt und auf die Diskussion. Ich glaube, das kann gut Spaß machen, dann auch für alle im Hörsaal.
Ja, stimmt. Mal schauen, wie das die anderen aufnehmen. Bin ich auf jeden Fall gespannt.
Cool. Jakob, ich sage ganz lieben Dank für deine Zeit.
Ganz kurz.
Ja.
Was macht die Süddeutsche am 20. außer berichten?
Vielleicht die auch. Ich werde das auf jeden Fall an die Redaktion weitergeben. Ich werde in München sein und habe mit meiner Freundin auch schon mir den Tag im Kalender angestrichen und wird das natürlich gerade auch mit dem Aufruf von dir und weil wir das ja auch entsprechend so veröffentlichen werden, dass die Zuhörer, die jetzt zuhören, das auch genau an diesem Tag im Vorlauf auch hören, ist natürlich jetzt der Druck aufgebaut und die Kollegen von der Redaktion werde ich versuchen anzustacheln. Aber ich glaube, da gehen auch sowieso ein paar mit werden darüber berichten.
Bin ich gespannt. Jetzt ja, vielen Dank.
Danke dir für die Zeit und liebe Grüße. Ja, und
werden weiter verfolgen. Morgen.